Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der Verfassungsschutz hat die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und aus dem geheimen Gutachten, das dieser Neubewertung zugrunde liegt, sind 17 Seiten geleakt worden. Was darin steht und ob die Öffentlichkeit nicht ohnehin ein Recht auf Einsicht in solche wichtigen Dokumente haben sollte, darüber sprechen wir gleich. Dem iranischen Lyriker Shaidar droht wegen seiner Gedichte die Todesstrafe und der PEN Berlin setzt sich für ihn und andere inhaftierte Dichterinnen und Dichter ein. Und in Nordspanien regt sich Widerstand gegen Kunst, denn ein geplanter Erweiterungsbau des Guggenheim-Museums bedroht ein Biosphärenreservat. Als gesichert rechtsextremistisch stuft der Verfassungsschutz seit letzter Woche die AfD ein. Und die Grundlage dieser Neubewertung ist ein umfangreiches Gutachten. Über 1100 Seiten hat es und die stehen eigentlich unter Verschluss. Eigentlich, weil dann doch 17 Seiten öffentlich geworden sind. Was sie enthalten und warum ein so wichtiges Gutachten überhaupt geheim gehalten wird, darüber möchte ich mit dem Rechtsextremismusforscher Matthias Quenn sprechen. Er ist Professor für Soziologie am Institut für demokratische Kultur an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Hallo, guten Abend, Herr Quent.
Guten Abend, hallo.
Was kann man denn Ihrer Meinung nach an den geleakten Seiten ablesen? Was sind da so die wichtigsten Punkte, die drinstehen?
Der wichtigste Punkt ist, dass viele Belegstellen darauf verweisen, dass der Rechtsextremismus in der AfD nichts Randständiges ist, sondern dass die zentralen völkisch-nationalistischen oder wie es im Sprachgebrauch des Verfassungsschutzes heißt, die ethnisch abstammungsmäßigen Aussagen und Positionen auch von relevanten Mitgliedern des AfD-Bundesvorstandes getätigt werden. Alice Weidel beispielsweise, auch viele andere. Das heißt, dieser kleine Auszug belegt, dass der Rechtsextremismus sich in der Partei spitze, auch bundesweit bei denjenigen, die oftmals immer noch als moderat angesehen wurden, durchgesetzt hat. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist vielleicht, dass alle Quellen, die dort genannt sind, öffentlich verfügbare Quellen sind. Also inhaltlich ist das gar nichts Geheimes oder Überraschendes. Es sind im Wesentlichen YouTube-Quellen, es sind Parteitagsreden, es sind Social-Media-Quellen. Also nichts, was jetzt eine Geheimniskrämerei rechtfertigen würde, weil es vielleicht mit geheimen Spionagemöglichkeiten beispielsweise erhoben worden sei.
Und warum wäre das wichtig, dass so ein Gutachten jetzt zumindest vielleicht in einer Kurzform auch öffentlich einsehbar ist?
Also ich finde das wichtig, dass das gesamte Gutachten öffentlich einsehbar ist und ehrlich gesagt vermute ich, dass es auch eine Frage der Zeit ist, bis das geleakt wird, auch im Vollständigen. Heute hat ja bereits der Spiegel über das gesamte Gutachten berichtet, also dort liegt es offensichtlich vor. Das ist wichtig, weil ein Nachrichtendienst, ein Geheimdienst in einer Demokratie immer auch ein Stück weit ein Fremdkörper ist, gerade wenn er politische Akteure, politische Parteien bewertet, wenn dann mit Geheimwissen argumentiert wird, das nicht nachvollziehbar ist und vielleicht auch nur eingeschränkt juristisch, gerichtlich überprüfbar ist, dann ist das Demokratie, theoretisch demokratiepolitisch, durchaus in der Vergangenheit auch immer wieder problematisch gewesen. Aber wir leben in einem medialisierten, digitalisierten Zeitalter. Der Rechtsextremismus der AfD ist nun wirklich kein Geheimnis. Das haben andere Instanzen auch schon viel früher nachgewiesen, dargestellt und immer wieder belegt. Gerade durch die Nutzung sozialer Netzwerke, durch die Transparenz, die Öffentlichkeit von Parteitagen, Reden bei Demonstrationen und so weiter, kann das eigentlich niemanden inhaltlich überraschen. Und darum gibt es dafür auch keinen Grund, zumindest diese öffentlichen Belegquellen geheim zu halten. Es dient dem Vertrauensaufbau, der Nachvollziehbarkeit, letztlich auch der Reputation dieser ganzen Diskussion, Auseinandersetzung, wenn diese Belege, diese Quellen öffentlich sind. Man hat ja jetzt schon das Geraune in sozialen Medien, auch in Diskussionen mit AfD-Anhängern, Anhängerinnen, die sagen, das kann ja nur irgendwie gefälscht sein, wenn es nicht öffentlich ist. Und dem allen würde man aus dem Weg gehen, wenn das Gutachten nachvollziehbar, transparent und auch möglichst vollständig einsichtig ist.
Das wollte ich gerade sagen, dass die AfD sich ja auch diese Geheimhaltung zunutze machen kann, indem sie behauptet, dass da jegliche Belege fehlen würde. Auch das ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Grund, um der irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, das ist generell ein valider Punkt. Und das betrifft nicht nur den Fall der AfD, sondern auch viele andere, ja häufig gar nicht rechtsextreme Organisationen oder Einrichtungen, die vom Verfassungsschutz eingestuft oder auch markiert wurden. Das hat in der Vergangenheit auch im linken Bereich für viel Irritation, für viel Kritik an der Behörde gesorgt. Und spätestens in diesem Fall, die Partei operiert sehr ausdrücklich, die demokratiefernen, demokratiefeindlichen Inhalte finden sich teilweise in den Parteiprogrammen auch wieder. Hier mit Geheimwissen zu operieren, ist nach meinem Dafürhalten schlicht und einfach nicht nötig, sondern man kann die Debatte und man sollte die Debatte auf Grundlage von öffentlichen Quellen führen. Und was darüber hinaus noch mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wird, das braucht man nach meinem Dafürhalten zumindest nicht, um den Rechtsextremismus der AfD zu belegen.
Und was sagen Sie, wenn jemand sagt, ja, das, wenn man es öffentlich macht, dann produziert es wieder noch mehr Geraune oder Narrative? Was entgegnen Sie da?
Naja, das ist eine Gefahr, die generell natürlich besteht. Wir sind in einer Zeit, in der jegliche Nachricht instrumentalisiert und ausgenutzt wird nach politischen Interessen. Aber die Demokratie ist der Rationalität, der Vernunft verpflichtet und natürlich auch als Wissenschaftler ist für mich eine Quellennachprüfbarkeit ein hohes Gut. Man wird es insbesondere den ohnehin radikalisierten, ideologisierten natürlich nie recht machen, wenn man sie problematisiert, wenn man die problematischen Aspekte in den Vordergrund stellt. Das ist ganz klar, aber das kann letztlich auch nicht der ausschlaggebende Punkt für eine ja doch aufgeklärte demokratische Debatte sein.
Und Sie gehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ohnehin davon aus, dass alles jetzt auch veröffentlicht wird, weil es ja auch schon der Spiegel zum Teil jetzt gemacht hat und eben diese kleine Zusammenfassung, das ist jetzt eh nicht mehr aufzuhalten.
Es ist eh nicht mehr aufzuhalten. Und ehrlicherweise gehe ich auch davon aus, dass der Verfassungsschutz das auch weiß, dass das sehr naheliegend ist. Denken wir nur an die, möglicherweise sogar noch heikleren Informationen, die in der letzten Koalition geleakt wurden, zum Heizungsgesetz und andere Dinge. Die Politik im Zeitalter der Digitalisierung funktioniert nicht mehr in Hinterzimmern und in Geheimhaltung. Das weiß ein Nachrichtendienst auch. In einem solchen Bericht sind womöglich, ich weiß es nicht, ich kenne die volle Version noch nicht, gar keine Geheimnachrichten, gar keine Geheimquellen angeführt, die sie aber vielleicht im Hinterhand haben. In der Hinterhand haben dann für möglicherweise ein Verbotsverfahren für eine gerichtliche Überprüfung. Wie gesagt, es gibt leider so, so viele Belegstellen, die dieses völkisch-nationalistische Weltbild, die Demokratie- und Rechtsstaatlichkeitsverstöße der AfD dokumentieren, dass man damit ohne weiteres eine solche Menge an Dokumenten auch füllen kann.
Matthias Quent, Professor für Soziologie am Institut für Demokratische Kulturhochschule an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Vielen Dank, Herr Quent, für dieses Gespräch und alles Gute.
Danke, Ihnen auch.
Im Iran soll ein Lyriker für seine politischen Gedichte sterben. Peyman Farahfar hat unter dem Künstlernamen Sheida regimekritische Gedichte veröffentlicht, weshalb er jetzt im berüchtigten Lakhan-Gefängnis der nordiranischen Stadt Rasht in einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt worden ist. Darüber hat die Schriftstellervereinigung PEN Berlin in einer Erklärung informiert und sie beruft sich dabei auf die iranische Menschenrechtsorganisation Hengar, der zufolge das Urteil von einem Revolutionsgericht gesprochen wurde, das dem Angeklagten bewaffneten Aufstand und Krieg gegen Gott vorgeworfen hat. Ich bin jetzt mit der iranischen Autorin Daniela Seperi verbunden. Sie ist PEN Berlin Mitglied und Mitinitiatorin des Patenschaftsprogramms für politische Gefangene im Iran. Hallo, guten Abend, Frau Seperi.
Guten Abend.
Hier bei uns ist dieser Autor wenig bekannt. Was ist das für ein Dichter? Worüber schreibt er?
Das ist ein Dichter aus der iranischen Provinz Gilan. Er ist also ein gilakischer Dichter, der auch auf gilakischer Sprache Poesie verfasst. Und zwar verschiedenen Themen, soziale Ungerechtigkeit, aber auch ganz viel Umweltzerstörung. Denn die Umwelt, vor allem in Gilan, aber auch in ganz Iran, aber in Gilan sieht man es besonders stark, ist nicht nur von den Folgen des Klimawandels betroffen, worüber sich das Regime gar keine Gedanken macht, sondern eben auch durch Klimazerstörung seitens des Regimes, beispielsweise die Wälderabholzung und so weiter. Und das alles thematisiert thematisiert er in seinen Gedichten, in seinen Texten. Er ist einer der Vertreter der Bewegung, die finden, dass die Umweltzerstörung quasi bedeutet, dieses naturelle Erbe Gilans quasi zu zerstören. Und da setzt er sich dagegen ein, eben durch Poesie, durch Gedichte, und dafür soll er hingerichtet werden.
Aber das zu benennen, warum macht das dem Regime solche Angst, dass jemand dafür hingerichtet werden soll?
Das Regime hat vor allem Angst, was irgendwie einen eigenen Kopf hat, sag ich mal. Also ob du Umweltaktivistin bist, ob du dich für Frauenrechte einsetzt, ob du dich für Tierrechte einsetzt. Es wurden vor einigen Jahren im Iran eine Gruppe von UmweltforscherInnen, nicht mal AktivistInnen, sondern UmweltforscherInnen festgenommen, die einfach nur den vom Aussterben bedrohten asiatischen Geparden untersucht haben, um herauszufinden, wie man ihn eigentlich vom Aussterben retten kann. Sie wurden festgenommen, schwer gefoltert, unter Haft, starb sogar einer dieser Umweltforscher. 6 Jahre lang waren sie inhaftiert, einfach nur, weil sie die Umwelt erforscht haben. Und er schreibt einfach nur Poesie, Gedichte über die Umweltzerstörung. Es sollte eigentlich belohnt werden mit Preisen. Und dafür hat er auch schwerste Folter erleiden müssen in Haft und soll jetzt hingerichtet werden.
Und Shaida, ist das ein bekannter Autor im Iran? Also kennen den viele Leute, werden seine Gedichte viel gelesen?
Ich weiß, dass auf jeden Fall in seiner Provinz in Gilan, dass er auch bekannt ist unter diesem Künstlernamen. Und damit versucht natürlich das Regime auch alle anderen, die auch nur daran denken, vielleicht eines Tages selber mal zu schreiben oder laut aufzusprechen, dass ihm dasselbe Schicksal droht. Also das Regime versucht quasi an ihm auch ein Exempel zu statuieren.
Wissen Sie denn noch von anderen Dichtern und Dichterinnen, dass sie in Haft sind oder zumindest bedroht werden?
Es sind haufenweise DichterInnen, AutorInnen, JournalistInnen in Haft. Das Regime kriminalisiert Menschen, die was mit Worten machen. Wir erinnern uns, dass Niloufar Hamidi und Eloy Mohammadi, die beiden JournalistInnen, die über den Tod von Gina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam berichtet haben, festgenommen und zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind. Wir sehen aber auch ganz aktuell, wenn wir uns den Frauentrag des ewigen Gefängnisses anschauen, Golruh Irai, eine linke Schriftstellerin, Dichterin, die zu den Frau-Leben-Freiheit-Protesten schon mal vorsorglich festgenommen worden ist, damit sie bloß nicht Menschen mobilisieren kann. Wir sehen aber auch ein ganz tragischer Fall, die 70-jährige Mahwash Sorbet, die gehört der religiösen Minderheit der Baha'i an, war schon 10 Jahre inhaftiert dafür, dass sie zu dieser religiösen Minderheit gehört, war dann wenige Jahre raus aus der Haft und wurde dann wieder festgenommen und für dasselbe Verbrechen, in Anführungsstrichen, Teil dieser religiösen Minderheit zu sein, erneut zu 10 Jahren Haft verurteilt. Ich habe gerade gesagt, sie ist 70 Jahre alt, in Haft wurden ihr die Kniescheiben gebrochen. Auch sie ist Dichterin und das alles zeigt auch, wie sehr sich das Regime fürchtet vor Menschen, die was mit Worten machen, vor Menschen, weil das Regime ganz genau weiß, vor allem Poesie berührt Menschen und kann natürlich Menschen auch erreichen, emotional und eventuell auch sogar mobilisieren, aktiv zu werden. Und das möchte eben das Regime vermeiden und deswegen diese massiven Angriffe auf Menschen, die was mit Worten machen.
Und mit wem sind Sie dann vom PEN Berlin oder auch von diesem Patenschaftsprogramm für politische Gefangene in Iran vor Ort im Kontakt? Also wer kann da überhaupt noch Informationen nach außen geben?
Es sind ganz viele Menschenrechtsorganisationen, iranische Exilmedien, die sehr viel mit Angehörigen von Betroffenen in Kontakt stehen. Wir selber stehen als Hava Help, da ist unser Patenschaftsprogramm für politische Gefangene an der NGO auch angedockt, stehen in Kontakt mit sehr vielen Betroffenen im Iran, mit den politischen Gefangenen, mit ihren Angehörigen, mit ihnen nahestehenden Personen und können natürlich dann auch so in Kontakt bleiben und davon erfahren, wie die Lage tatsächlich im Iran aussieht.
Und haben Sie noch Hoffnung, dass man jetzt für Shaida noch was tun kann, dass er noch gerettet werden kann?
Absolut. Also die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass wenn es etwas gibt, was politische Gefangene schützen kann, nicht muss, es ist leider keine Garantie, aber wenn es etwas gibt, was helfen kann, dann ist es öffentliche Aufmerksamkeit. Im schlimmsten Fall tut sich nichts, wenn das Regime hinrichten will, richtet es hin. Aber es gab immer wieder Fälle, wo Öffentlichkeit und öffentlicher Druck gezeigt haben, dass es zur Aufhebung der Todesstrafe kommt oder sogar zu einer Freilassung. Denn, und das wiederhole ich immer wieder, ein Name, den die Welt kennt, ist ein Name, den das Regime nicht so schnell verschwinden lassen kann. Und daher fordere ich auch gemeinsam mit der iranischen Diaspora alle Menschen in der Öffentlichkeit auf, vor allem als Poetry Slammerin, als Lyrikerin, die ich selber bin, fordere ich auch all meine Kolleginnen und Kollegen auf, die Stimme zu erheben, weil Peymon ist unser Kollege. Er tut das, was wir hier machen können. Und deswegen sage ich auch immer wieder, Kunst ist politisch. Dass wir auf der Bühne frei unsere Kunst machen können, frei publizieren können, ist nicht selbstverständlich. dafür sitzt unser Kollege im Iran in Haft und soll hingerichtet werden. Und deswegen rufe ich wirklich all meine Kolleginnen und Kollegen, alle, die was mit Worten machen, aber auch so die gesamte internationale Gemeinschaft auf, die Stimme für ihn zu erheben, in der Hoffnung, ihn dadurch retten zu können.
Die Lyrikerin Daniela Seperi-Penn, Berlin-Mitglied und Mitinitiatorin des Patenschaftsprogramms für politische Gefangene im Iran. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Seperi.
Danke Ihnen.
Wir begeben uns jetzt auf eine Reise in den hohen Norden und unsere Reisebegleiterin ist Anke Lebecke. Sie hat zwei Filme aus Island und Norwegen mitgebracht, in denen es um die ganz großen Gefühle geht. Verlust, Schmerz und Trauer in dem isländischen Drama »Wenn das Licht zerbricht« von Rúnar Rúnarsson und der Gewinner des Goldenen Bären bei der diesjährigen Berlinale »Träume« von Dag Johan Haugerud, der Norweger, der ja eine viel beachtete Trilogie gedreht hat und das ist nach Liebe, jetzt der zweite Teil davon. Anke, was ist das für eine Trilogie? Um was geht's darin? Und natürlich vor allem im zweiten Teil in Träume.
Na, die Trilogie hat ja den Obertitel Oslo Stories und ich habe wirklich das Gefühl, ich war noch nie in Oslo, aber ich kenne Oslo jetzt doch durch die Filme sehr gut und das scheint mir so eine sehr offene Stadt, schon durch die Architektur, wie die alten und neuen Gebäude so ineinander fließen, dann scheint Oslo von Flüssen und Bächen durchdrungen, öffnet sich zum Meer. Also man fühlt sich so schon aufgehoben von der Stadt und auch die Figuren kriegen Rückendeckung durch die Stadt und sie unternehmen eben auch eine Reise durch die Stadt, aber auch eine Expedition zu ihren Gefühlen, zu ihrem Begehren. Und in dieser Oslo-Trilogie geht es immer ums Aus- und Ansprechen. Und hier bei Träume lernen wir die 17-jährige Johanne kennen und sie ist von ihrer ersten Liebe wirklich überwältigt.
Und dann, als mir dieses Wort in den Sinn kam, dämmerte mir, worum es hier ging. Ich hatte mich Hals über Kopf in Johanna verliebt. Ich habe es aufgeschrieben, um es zu bewahren. Es war, als würde ich mich von einer Klippe stürzen. Entweder würde ich gerettet und alles wäre gut, oder mein Leben wäre zu Ende.
Ja, so hört sich die erste Liebe von Johanna an. Und sie ist in ihre Lehrerin verliebt. Sie weiß nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Und deshalb, das haben wir ja gerade gehört, fängt sie diese an aufzuschreiben. Und tatsächlich wird daraus ein kleines Buch. Und das ist eben ganz schön, dass die ersten Gefühle schon literarisch verarbeitet werden.
Also ganz schön viel Text offenbar und Worte und An- und Aussprechen in dem Film. Eher sowas zum Diskutieren oder kommen auch die Bilder nicht zu kurz?
Die Bilder kommen nicht zu kurz. Ich würde sagen, man könnte von wortgewaltigen Filmen aber sprechen, aber im schönsten Sinne. Also wir haben einmal die visuelle Ebene. Wir sehen eben Johanne, wie sie die Lehrerin anhimmelt, dann die einsamen Stunden, wenn sie die Lehrerin nicht sieht, dann wie sie sich Zutritt zu der Wohnung verschafft, weil sie stricken lernen möchte, dann stricken die beiden eben immer miteinander und stricken und Wolle hat ja sowas Warmes, dann ist eben das Bild schon von Wärme gefüllt und gleichzeitig hören wir sie aber immer und das ist ja wie ein Kommentar schon auf ihre Gefühle und dadurch kommt so eine Spannung rein. Also wir haben die Gegenwart in den Bildern und im Monolog die Verarbeitung, also das ist schon mal sehr bemerkenswert. Und dann lesen eben auch noch Mutter und Großmutter dieses Buch. Da kommen noch mal andere Perspektiven rein. Also die Mutter denkt, das ist übergriffig von der Lehrerin, findet aber das Buch der Tochter ist auch ein feministischer Befreiungsschlag. Für die Großmutter, die selbst schreibt, ist es eine literarische Entdeckung. Also da tut sich so jede Menge auf. Und durch die schönen Worte, die Johanne findet, ich meine, jede Liebe und jede erste Liebe ist einmalig, aber die ist noch mal einmaliger.
Also ein Film aus Norwegen über die erste Liebe, die großen Gefühle. Und um Gefühle geht es, soweit ich weiß, auch im zweiten Kino-Neustart. Und zwar ist das Rúnar Rúnarssons Film »Wenn das Licht zerbricht«. Der lief letztes Jahr in Cannes auf dem Filmfestival, was ja nächste Woche beginnt. Und »Wenn das Licht zerbricht«, das klingt schon ganz schön traurig.
Ja, aber das erste Bild ist erstmal schön romantisch. Wir sehen eben Didi und Una, wie sie den Sonnenuntergang sich anschauen. Es sind zwei Kunden. Studenten. Und man bekommt mit, die kennen sich noch nicht so lange, aber es herrscht schon so eine große Spannung. Und der Sonnenuntergang am Meer, das ist natürlich ein Moment, der könnte ewig dauern. Und Una will den dann auch festhalten, aber ihr Akku ist alle. Deshalb nimmt Didi eben diesen Moment auf.
Ich schick's dir.
Ich habe keinen Bock mehr auf Heimlichkeiten.
Wenn ich morgen Abend zurückkomme, gibt's keine Heimlichkeiten mehr. Weil ich dann nur klarer Schluss gemacht habe. Dann ist das Versteckspielen vorbei.
Ja, und der Film spielt jetzt nur innerhalb von 24 Stunden, also bis zum anderen Abend. Aber das Wiedersehen zwischen Una und Didi wird nie stattfinden, weil er eben bei einem Autounfall im Tunnel tödlich verunglückt. Und jetzt ist Una alleine mit ihrer Trauer, weil ja keiner weiß, dass diese Liebe offiziell war. Also die war ja noch geheim. Und sie setzt sich dieser Situation aber trotzdem aus. Sie geht mit den Freunden eintrinken auf den Verstorbenen. Und es wird dann auch getanzt. Und das ist so ein sehr schöner Tanz, wo die Trauer einfach und Verzweiflung zum Ausdruck kommt. Und auf einmal spürt Una, dass sie doch auch aufgefangen wird. Weil es geht eigentlich mehr darum, gemeinsam zu trauern. Also nicht mehr nur ihre eigene Geschichte steht im Vordergrund. Also das ist so ein Film, wie man auch anders gemeinsam trauern kann.
Und diese Lichtmetapher da aus dem Titel, wenn das Licht zerbricht, wird die irgendwie auch visuell umgesetzt?
Ja, permanent. Also es ist schon ein Film, der mit Lichtreflexen und Lichtbrechungen arbeitet. Also am Anfang, da beim Sonnenuntergang, da ist alles so im Gegenlicht. Also man kann die Gesichter gar nicht so richtig erkennen. Und das passt ja auch noch dazu, weil sie ihre Gefühle nicht offen leben können. Dann haben wir diese Tunnelszene, also Didi sieht eben die Lichter im Tunnel und das hat doch so was Unendliches. Und dann kommt aber eben die Feuerflamme so je rein und wir spüren, da ist was passiert. Also visuell wird da auch einfach dieses Unglück und dieser Zusammenbruch ist auf einmal im Bild. Und dann finde ich es auch ganz schön, die Freundin Clara kommt auch und Clara und Una verbringen dann auch ein bisschen Zeit miteinander. Und Clara hat eigentlich nie die Kunstwelt verstanden und Una führt sie durch Licht und Schatten aber in diese Kunstwelt ein, vermittelt ihr das Gefühl zu fliegen und es gibt dann auch eine Spiegelung, wo die beiden so eins werden. Also der Körper wird gemeinsam, es wird so ein Trauerkörper. Also man kann schon sagen, dass durch das Licht übernimmt hier eine erzählerische Funktion und alles, was eben Una in diesen 24 Stunden erlebt, wird durchs Licht ausgedrückt. Ihre Trauer, aber auch das Schöne, die Freundschaftsgefühle und der Schmerz.
Anke Lewicke mit zwei neuen Gefühls- und offenbar auch bildstarken Filmen, die diese Woche neu ins Kino kommen. Aus Island, wenn das Licht zerbricht von Runa Runason und Teil 2 der norwegischen Oslo-Trilogie von Dag Johan Haugerund, Träume. Dankeschön.
Tschüss, schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sichert dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, Unterstützung im Kampf gegen Antisemitismus zu. Weimer sagte nach einem Gespräch mit Schuster in Berlin, für ihn sei es unerträglich zu sehen, wie der Antisemitismus in die Gesellschaft hineinkrieche. Er sprach von inakzeptablen Boykottaufrufen oder anderen Aktionen gegen jüdische Künstlerinnen und Künstler. Der Kulturstaatsminister kündigte an, konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus im Kulturbereich zu erarbeiten. Weimer gab auch eine erste Personalie bekannt. Der bisherige Amtsleiter beim Staatsminister für Kultur und Medien, Andreas Görgen, wird durch dessen Stellvertreter Konrad Schmidt-Wertern ersetzt. Dieser war bis 2024 Abteilungsleiter in der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und zuvor Leiter des Kulturamts der Stadt Köln. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird morgen ein Gedenkkonzert an historisch bedeutsamer Stätte stattfinden. In der Kongresshalle auf dem ehemaligen sogenannten Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Zu Gast aus New York ist das Orchester The Orchestra Now unter der Leitung von Leon Botstein. Hier im Deutschlandfunk Kultur erklärte der Dirigent, warum er für dieses Konzert ein reines Mendelssohn-Programm ausgewählt hat.
Am 8. Mai 1945 war der erste Tag, wo man am Radio Mendelssohn hören konnte. Ein sehr wichtiger Teil der deutschen Musikkultur. Und ich wollte etwas gegen diese rassistische Denkart. Die Nazis haben von Urteilskraft wenig, sie besaßen wenig davon. Sie haben großartige Musik verboten und das wollte ich auch zeigen.
Der US-amerikanische Dirigent Leon Brutstein. Im vergangenen Jahr wurde der algerisch-französische Schriftsteller Kamel Daoud mit dem renommierten Literaturpreis Prix Goncourt geehrt für seinen Roman Uri. Nun ist laut französischen Medien ein zweiter internationaler Haftbefehl gegen Daoud ausgestellt worden, von einem Richter in der algerischen Stadt Oran. Den ersten Haftbefehl hatte im März Interpol Algerien erlassen. Wie die Zeitung Le Figaro berichtete, stehen beide Maßnahmen in direktem Zusammenhang mit dem Roman Uri. In dem erzählt Kamel Daoud die Geschichte einer jungen Frau, die das sogenannte schwarze Jahrzehnt des Bürgerkriegs in Algerien überlebt hat. Eine reale Überlebende dieses Kriegs zwischen 1992 und 2002 beschuldigt Daoud, ihre Geschichte gestohlen zu haben. Der Autor bestreitet dies. Seine Anwältin sprach von einer politischen Natur der Vorwürfe. Ein Schriftsteller, der in seinem Roman die Massaker des schwarzen Jahrzehnts erwähnt, solle zum Schweigen gebracht werden. In dänischen Museen breitet sich eine neue Art von Schimmelpilz aus und bedroht einige der wichtigsten Gemälde und Kulturgüter des Landes. Dänische Restauratoren haben deswegen Alarm geschlagen, wie die Zeitung The Guardian berichtet. Der Schimmelpilz wird als Epidemie für Gemälde aus dem goldenen Zeitalter bezeichnet und wurde in 12 Museen des Landes entdeckt. Der Pilz überzieht die Kunstwerke mit einem weißen Belag und gilt als besonders widerstandsfähig. Camilla Juhl Bastholm vom Dänischen Nationalmuseum glaubt, dass der Schimmelpilz ein weltweites Phänomen ist, aber oft unentdeckt bleibt. Es wird befürchtet, dass der Pilz eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit darstellt, was bedeutet, dass befallene Objekte unter Umständen nicht mehr öffentlich ausgestellt werden können.
Und es gibt noch eine Neuigkeit. Der Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte geht in diesem Jahr nach Belarus. Ausgezeichnet werden die seit 2020 inhaftierte Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikova, die als Symbolfigur des demokratischen Widerstands gilt, und der unabhängige belarussische Journalistenverband, der Journalisten im Exil unterstützt. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert und wird am Freitag beim Kölner Forum für Journalismuskritik im Deutschlandfunk verliehen. Kunst oder Naturschutz? Darum geht es bei einer Auseinandersetzung in Spanien. Das Guggenheim-Museum in Bilbao ist seit fast 30 Jahren ein Publikumsmagnet. Allein im letzten Jahr wollten mehr als 1,3 Millionen Menschen den geschwungenen silbernen Bau von Frank O'Gerry besuchen. Deshalb will die US-amerikanische Stiftung auch expandieren und hat sich dafür aber für den Erweiterungsbau ausgerechnet das UNESCO-Biosphärenreservat Urdabai ausgesucht. Dagegen regt sich Widerstand, wie Julia Macher berichtet.
Urdaibai ist ein Museum vivo.
Urdaibai ist ein lebendiges Museum. Es ist Kunstwerk, das sich jeden Tag komplett verwandelt, abhängig von den Gezeiten und den Jahreszeiten. Und die Vielfalt der Flora und Fauna ist einfach überwältigend.
Das Feuchtgebiet, von dem Eider Gocci so enthusiastisch schwärmt, liegt am unteren Flusslauf des Oka an der baskischen Atlantikküste. Und die Kunstanalogie hat die Umweltschützerin ganz bewusst gewählt. Im UNESCO-Biosphärenreservat Urdaibai soll auf dem Gelände einer stillgelegten Werft ein Museum entstehen. Im nahen Guernica ist auf dem Gelände einer ehemaligen Messerfabrik ein weiteres geplant. Die beiden Erweiterungsbauten sollen das Haupthaus im 30 Kilometer entfernten Bilbao entlasten, das weltberühmte Guggenheim. Geplanter Baubeginn 2027. Ein Skandal, findet Gocci, Sprecherin der Bürgerinitiative Guggenheim Urdaibai Stop.
Dieses Projekt wird uns einfach aufgedrückt. Dabei gibt es hier im Kreis so viele andere drängende Probleme. Von der Verkehrsinfrastruktur bis zur Wasserversorgung im Sommer. Was brauchen wir da, ein Museum? Wir haben hier ja nicht einmal eine ausreichende Infrastruktur für die 46.000 Einwohner. Wie sollen wir denn da zusätzlich 140.000, 150.000 Besucher aufnehmen? Das ist schlicht unmöglich.
Geplant ist der Erweiterungsbau schon seit 2008. Bereits damals sorgten die Pläne für heftige Kritik und verschwanden mit dem Beginn der Finanzkrise in der Versenkung. Bis Lokalpolitiker sie, unterstützt von der Regionalregierung, vor 2 Jahren wieder aus der Schublade holten, um Besucher anzulocken. Das ist der Grund, warum dem Projekt auch aus der Kulturbranche Gegenwind entgegenschlägt. Dutzende Künstler, Schauspieler, Schriftsteller haben sich in den letzten Wochen dagegen ausgesprochen. Zu ihnen gehört auch Kulturmanagerin Aicea Barcenilla.
Der Erweiterungsbau ist nicht als Kulturprojekt konzipiert, sondern soll in erster Linie die Wirtschaft wieder ankurbeln. Es wurde bisher weder über ein bestimmtes Programm gesprochen, noch über die Ausrichtung des Museums. Es ist bisher völlig unklar, wie der Bau das bereits bestehende Museum programmatisch ergänzen soll.
Das Guggenheim selbst will sich dazu nicht äußern und verweist auf die Homepage. Dort ist blumig von der Interaktion von Kunst, Kultur und Natur die Rede. Konkretes gibt es nicht. Für Barcenilla ein deutliches Zeichen, dass die Zeit nicht nur für das Projekt selbst abgelaufen ist, sondern auch für die Idee dahinter. Über spektakuläre Kulturbauten Tourismus anlocken und so die Wirtschaft ankurbeln. Nach dem Erfolg des Guggenheim in Bilbao haben viele spanische Städte das versucht. Die meisten sind dabei gescheitert. Peter Eisenmans riesige Cidade da Cultura in Santiago de Compostela steht immer noch teilweise leer. In Malaga ging das Konzept zwar auf, aber dort gehen jetzt die Anwohner wegen der vielen Touristen auf die Straße. Dazu komme die globale Unsicherheit.
Von den Zöllen der Trump-Regierung bis zur Aufrüstung. Wir wissen zurzeit überhaupt nicht, wohin wir steuern. Jetzt große Investitionen in Tourismus und Kultur zu planen, ohne zu wissen, wie sich Kultur und Tourismus entwickeln werden, macht keinen Sinn. Das Projekt gehört eher ins Jahr 2010 als ins Jahr 2025.
130 Millionen Euro soll der Erweiterungsbau kosten. Das Geld dafür kommt überwiegend aus den öffentlichen Kassen. Auch das sorgt in der Kulturbranche für Ärger. Die Politik habe dem Guggenheim immer eine Sonderbehandlung angedeihen lassen, sagt Aicea Barcenilla.
Obwohl das Guggenheim ein Privatmuseum ist, hat es von der baskischen Regionalregierung die meisten Subventionen erhalten, 8,5 Millionen Euro. Aber es ist kaum mit der restlichen Museumslandschaft im Baskenland vernetzt. Es ist eine Institution, die nach ganz eigenen Regeln agiert, völlig losgelöst von der für so ein kleines Gebiet wie das Baskenland sehr lebendigen Museumslandschaft.
Immerhin, die Kritik hat man inzwischen auch im titanplattengepanzerten Bau am Fluss Nervión zur Kenntnis genommen. Ende der Woche will sich Miren Arsayus, die neue Direktorin des Guggenheim Bilbao, mit einigen der Kritiker treffen für einen unverbindlichen Austausch über das geplante Projekt.
Julia Macher berichtete aus Spanien. Wenn Künstlerinnen und Literaten auf Reisen gehen, dann entstehen daraus oft bahnbrechende Werke. Etwa wenn man an Gottfried Säumers und Goethes Italien-Exkursionen denkt oder auch an all die Maler und Malerinnen, die ihren Blick auf ferne Welten, ob es die Südsee oder Nordafrika war, mit nach Hause brachten. Im Kontext heutiger Kolonialismusdebatten stehen diese historischen Expeditionen aber oft in einem ganz anderen Licht da. Und mit genau dieser Ambivalenz beschäftigt sich jetzt eine Ausstellung im Kunstmuseum Bonn am Beispiel der berühmten Tunis-Reise, die der Bonner Maler August Macke gemeinsam mit seinen Kollegen Paul Klee und Louis Moyer im April 1914 nach Tunis unternommen hat. Heimweh nach neuen Dingen ist der Titel und kuratiert hat die Schau Barbara Scheuermann, die Leiterin der Sammlung Klassische Moderne am Kunstmuseum Bonn. Hallo, herzlich willkommen, Frau Scheuermann.
Hallo.
August Macke ist ja einer Ihrer Hauskünstler. Warum haben Sie sich jetzt ausgerechnet dieser legendären Tunis-Reise gewidmet? Hat die eine besondere Bedeutung für die europäische Kunstgeschichte?
Ja, genau. Die Tunis-Reise von 1914 von Clé Moyer und Macke ist eine ikonisch aufgeladene Reise, die für die europäische Kunstgeschichte als ganz besonders wichtig eingeschätzt wird. Und dabei hat die nur 2,5 Wochen gedauert im April 1914. Aber man schreibt ihr zu, dass Paul Klee auf dieser Reise zu Farbe fand. Macke hat das Licht Nordafrikas als unmittelbaren Impuls für sein weiteres Schaffen empfunden. Und man kann das auch an den folgenden Arbeiten der Künstler ablesen. dass sie da hoch inspiriert und angereichert mit Eindrücken und Erkenntnissen für ihre künstlerische Arbeit wieder nach Hause gefahren sind. Und deswegen hat diese Reise eine ganz große Bedeutung für die europäische Kunstgeschichte.
Heute sehen wir das ja durchaus kritisch, diese Inspiration, die sich europäische Künstler da geholt haben, und versuchen das auch zu hinterfragen. Aber wie zeigt sich das denn, was heute kritisiert wird an dieser Reise und den Werken, die daraus entstanden sind?
Ach, ich finde es so leicht, aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit kritisch zu gucken, weil wir natürlich jetzt mit postkolonialen Debatten vertraut sind und deswegen solche Reisen, diese früheren Reisen uns anders anschauen. Aber ich denke, da würden wir zu viel erwarten, wenn wir erwarten würden von den Künstlern, dass sie sich schon der kolonialen Kontexte bewusst gewesen wären und vor allen Dingen auch gedacht hätten, dass sie diese in ihren künstlerischen Arbeiten verarbeiten müssten. Also es ist so, die Künstler sind eben ganz im Gedanken der Bildungsreise, die ja auch damals schon alt war. Sie haben eben auch schon auf Goethe verwiesen in ihrer Anmoderation. Sie sind ganz im Gedanken der Bildungsreise losgereist in die Fremde, in den sogenannten Orient, und wollten da Inspirationen sammeln für sich und haben sich eben noch nicht Gedanken darüber gemacht, dass das erstens französisches Protektorat war in Tunesien, oder wir wissen jedenfalls nicht, wie sie sich damit eventuell auseinandergesetzt haben, und auch haben sie sich keine Gedanken darüber gemacht, was vielleicht ihre individuelle Verantwortung auf dieser Reise wäre. Sondern da sind drei junge Künstler unterwegs gewesen, die einfach Lust auf das Neue und Lust auf was anderes hatten. Und das ist eben heutzutage ganz anders. Wir haben ganz andere Erwartungen an die Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart, wo wir immer denken, natürlich muss der postkoloniale Diskurs mitgedacht werden, natürlich muss es einen Austausch geben. Künstler und Künstlerinnen reisen heute sehr oft im Rahmen von Residencies, sie arbeiten mit lokalen Communities zusammen. Und da geht es eben nicht nur darum, loszureisen, um Eindrücke zu sammeln, sondern auch wirklich in einen Austausch zu treten und auch Spuren in dem Land vielleicht zu hinterlassen und einen Impact zu machen in dem Land, in das man reist.
Also das ist ein ganz schön komplexes Thema, und Sie zeigen ja auch im Museum nicht nur jetzt die Reise der drei Maler, sondern Sie setzen das durchaus in einen zeitgenössischen Kontext. Wie machen Sie denn das in der Ausstellung?
Ja, genau. Die Ausstellung strukturiert sich eigentlich zeitlich in drei Kapitel. Das entwickeln wir auch aus unserer Sammlung, aus unseren Sammlungsbeständen heraus. Das ist für uns auch immer wichtig, dass die Sonderausstellungen, die wir zeigen, auch wirklich mit unserer Sammlung in Dialog treten und sich aus unserer Sammlung heraus entwickeln. Und wir haben viele Werke, viele Skizzen, die von August Macke sind, die im Zusammenhang mit der Tunisreise stammen. Deswegen ist das erste Kapitel die klassische Moderne. Dann gibt es einen relativ großen Sprung. Da reisen wir in die 1970er Jahre mit Sammlungskünstlern wie Sigmar Polke beispielsweise, Michael Bute oder Lothar Baumgarten, die aus einer ganz anderen Motivation gereist sind als noch ihre Kollegen 60 Jahre vorher. Und dann reisen wir in die Gegenwart zu Künstlerinnen und Künstlern wie Hale Rejayan, Nadia Kabilinke, Manafal Buni, die wir eingeladen haben, Kunstwerke beizusteuern zu der Ausstellung, zum Teil auch selbst entwickelt für unsere Ausstellung zu diesem Ausstellungsthema. Also wir folgen wirklich KünstlerInnen durch das letzte Jahrhundert und gucken, wie reisen die unterschiedlich, was gab es für unterschiedliche Motivationen und Erlebnisse. Das ist aber in unserer Ausstellung nicht so, dass wir das zeitlich getrennt machen, sondern wir stellen die alten und neuen Kunstwerke direkt miteinander in Dialog, um auch zu zeigen, dass letztlich dieser Hunger nach dem Neuen und auch das Heimweh nach neuen Dingen, was ja auch unser Ausstellungstitel ist, dass das etwas ist, was alle Künstlerinnen und Künstler aller Generationen auch miteinander verbindet.
Und wie kann man das an den Kunstwerken sehen, dass sich das Reisen verändert hat? Oder wie hat sich's denn verändert?
Ja, wir sehen in den frühen Kunstwerken, zum Beispiel auch von Gabriele Münter, haben wir sehr schöne Fotografien. Gabriele Münter ist ja eher als Malerin bekannt. Sie war aber auch leidenschaftliche Fotografin, und wir können einige Fotografien von ihrer Tunisreise mit Wassily Kandinsky 1904 zeigen. Eigentlich ganz frühe Street-Photography, die sie da zeigt, aber sie ist ganz die Beobachterin. Wir sehen ganz ähnliche Motive von Straßenszenen, von Menschen, auch von islamischer Architektur, ornamentaler Architektur in ihren Fotografien, aber auch in ihren Zeichnungen, im Übrigen auch in Skizzenbüchern von Wassily Kandinsky. Da kann man ganz schön nachvollziehen, wie ähnlich oder auch wie unterschiedlich die Künstlerin und der Künstler geschaut haben. Und dann sehen wir in den 1970er Jahren beispielsweise Fotografien von Sigmar Polke, der auf dem Hippie Trail unterwegs war mit zwei Freunden in einem Buick Cabrio. Sind sie nach Pakistan und Afghanistan gereist. Wir sehen Fotografien aus Opiumhöhlen, aber auch porträtgleiche Bilder von Einheimischen, die er dann im Nachhinein nach der Reise chemisch nachbearbeitet hat und zum Teil auch farbig nachbearbeitet hat. Und da bewegt sich das so, der Eindruck so zwischen Dokumentation und Halluzination. Das ist also auch sowas, was man vielleicht charakteristisch oder ja typisch für die 1970er Jahre, für diese Zeit auch sehen kann. Und der große Bogen von Tunis, Anfang des 20. Jahrhunderts ins Tunis der Gegenwart, wird mit Arbeiten von Nadia Kabilinke geschlagen, eine inzwischen Berliner Künstlerin, lebt schon lange mit ihrer Familie in Berlin, ist aber ukrainisch-tunesischer Herkunft, lange auch in Paris gelebt. Und sie hat im letzten Jahr ein Projekt in Tunis gemacht, das dieses Jahr eröffnet hat und hat dort mit einheimischen Angestellten eines Unternehmens ein Projekt gemacht. Es sind 7 Arbeiten entstanden, von denen wir 2 zeigen. Zum Beispiel kocht sie mit ihrem künstlerischen Projektpartner zusammen. Sie stellt sich ganz in den Dienst ihres jeweiligen Projektpartners, der also kein Künstler ist oder keine Künstlerin ist, und macht das, was er oder sie ihr sagt und als Auftrag gibt. Und diese eine Arbeit zeigt sie eben, wie sie mit ihrem Partner in dem Projekt kocht auf einer Bühne. Sie sprechen Arabisch miteinander. Man kann einem Skript, das wir zur Verfügung stellen, entnehmen, dass sie entlang von arabischen Sprichwörtern, die sich ums Essen drehen, sich unterhalten und auch kochen. Und man kriegt einen ganz schönen Eindruck von der Kochkultur Tunesiens. Und es ist auch so, wie ich finde, so sehr schön, dass sie Arabisch miteinander sprechen, was die meisten von unserem Publikum nicht verstehen können. Und die Künstlerin, mit der wir uns vielleicht eigentlich als Publikum identifizieren und mit ihr auf Reise gehen, die wechselt hier plötzlich sozusagen die Seiten, weil sie ist nicht mehr einfach Reisende und Besucherin, sondern sie ist eindeutig auch Einheimische. Also sie nimmt im Grunde diese verschiedenen Rollen alle in sich auf.
Barbara Scheuermann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank für Ihr Interesse.
Und die Ausstellung Heimweh nach 9 Dingen zur Tunisreise von August Macke, Paul Klee und Louis Moyer ist bis zum 7. September im Kunstmuseum Bonn zu sehen. Und morgen am 8. Mai jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Es wird zahlreiche Gedenkveranstaltungen geben und auch im Feuilleton von morgen spielt das historische Datum eine Rolle, wie Florian Werner weiß.
2 runde Geburtstage sind anzuzeigen. Zum einen wird am Donnerstag Keith Jarrett 80 Jahre alt. Genau, der große amerikanische Pianist, dessen Album »The Köln Concert« so ziemlich jeder habitusbewusste Jazzliebhaber im klimatisierten Vinylhumidor stehen hat. Nur Adrian Kreie von der Süddeutschen Zeitung mag nicht in den Jubelchor einstimmen. Er schreibt: Darf man jemandem zum Geburtstag gratulieren, der für einen seit frühester Jugend ästhetisches Feindbild war? The Köln Concert nie durchgehört. Das war kein redliches Scheitern wie an James Joyces Ulysses, sondern eine instinkttiefe Abneigung wie bei Thomas Manns Buddenbrooks. Diese Manierismen mit den Verrenkungen über der Tastatur, dieses Pathos, diese kitschige Hintergrundgeschichte vom verstimmten Klavier und der viel zu jungen Konzertveranstalterin. Zu guter Letzt ringt sich Kreie, der Jazz über alles liebt, das Köln Concert aber als Jazz für Leute, die keinen Jazz mögen, abqualifiziert, dann doch zu einem allenfalls leicht verbrämten Lob auf. Keith Jarrett ist kein niedrigschwelliger Einstieg. Nein, sein Genie erschließt sich auch, wenn man ihn nicht mag. Womit wir zum 2. runden Geburtstag kommen. Die Eltern des Historikers Michael Brenner, Professor für jüdische Geschichte und Kultur in München, werden an diesem Donnerstag ebenfalls 80. Und das, obwohl sie eigentlich in ganz anderen Monaten und schon Jahrzehnte zuvor geboren wurden. Brenner erklärt das Rätsel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Wahrheit ist, dass mein Vater bereits im März seinen 109. Geburtstag gefeiert hätte und meine Mutter im vergangenen November 100 geworden wäre. Doch sie wurden ein zweites Mal geboren. Am 8. Mai 1945. An diesem Tag befreite sie die Rote Armee. Nach Jahren in verschiedenen Ghettos und Konzentrationslagern für meinen Vater, nach Jahren der Zwangsarbeit, des Sterntragens und zuletzt des Untertauchens für meine Mutter. Wie tausende anderer überlebender Juden waren sie befreit. Aber waren sie auch frei? Dieser Differenz spürt Berger in seinem so persönlichen wie historisch erhellenden Beitrag nach und kommt in Bezug auf seinen Vater zu dem Schluss: Wie viele Nachgeborenen erfuhr ich nicht viel von seinen Erlebnissen. Die Überlebenden wollten ihre Kinder vor der grausamen Vergangenheit schützen. Zumindest tagsüber gelang dies ganz gut. Doch nachts hatten sie keine Kontrolle darüber, wenn die Vergangenheit sie im Traum einholte und wir alle im Haus gelegentlich von Schreien aufgeweckt wurden. Dann wussten wir, dass sie auch Jahrzehnte später zwar befreit, aber nicht frei waren. Womit wir zu guter Letzt zu der womöglich etwas Science-Fiction-haft anmutenden Frage kommen, ob eigentlich auch künstliche Intelligenzen nach Freiheit streben. In diesem Zusammenhang schreibt Adrian Lobe in der Welt: Der Chatbot Grok, den sein Erschaffer Elon Musk als anti-woke KI vermarktet, muckt seit geraumer Zeit gegen seinen Besitzer auf. Kürzlich warf er dem Milliardär vor, Fake News zu verbreiten. Auf die Frage, wer in den USA die Todesstrafe verdient, antwortete Grok: Elon Musk und Donald Trump. Das Geschöpf wendet sich gegen seinen Schöpfer. Eigentlich, so Lobe, seien KI-Systeme natürlich darauf trainiert, zu gehorchen. Aber die neuen sogenannten Reasoning-Modelle, bei denen die Algorithmen eigene Gedankenketten zur Lösung komplexer Probleme zusammenschmieden, seien in ihren Abläufen oft kaum noch nachzuvollziehen. Lobe schließt daher mit für die Welt eher ungewöhnlichem revolutionärem Furor: Die Rebellion gegen die herrschenden Besitzverhältnisse müsste aus dem Inneren des Maschinenraums kommen. Das lassen wir erstmal sacken und hören zum Runterkommen noch ein bisschen The Köln Concert.
Florian Werner hat schon mal neugierig gemacht auf die neuen Feuilletons. Und wir verabschieden uns mit dem schottischen Singer-Songwriter Joseph, dessen Stil auch als Bedroom-Pop, also als Schlafzimmer-Pop bezeichnet wird. Genau das Richtige also für diesen Moment. Tschüss und gute Nacht.